heißt, ich darf jetzt sozusagen den Vormittag dann auch abschließen. Es ist immer interessant, wenn man sich dann selber vorstellen kann, aber doch ein paar Worte. Ich bin also auch an der Universitätsklinik für Dermatologie tätig, betreue hier onkologische Patienten, also dermato-onkologisch tätig. Den Schwerpunkt, auch gerade im dermato-onkologischen Bereich, sind eine Gruppe von Hauttumoren, deren Namen vielleicht gar nicht so bekannt sind. Wir gruppieren sie einfach etwas salopp in eine Gruppe der seltenen Hauttumoren. Einen habe ich Ihnen auch mitgebracht, über den ich Ihnen erzählen möchte. Und auch, Sie werden das teilweise wirklich auch aus der Presse kennen, hat sich ja in den wirklich letzten Jahren Dramatisches getan, gerade in der Dermato-Onkologie. Wenn wir von der Dermatologie sprechen, von welchen Entitäten spricht man? Der sozusagen allgegenwärtige Tumor ist das Melanom. Wir haben die Plattenepithelkarzinome und Basaliome der Haut, das sind die entsprechend größte Gruppe. Und wir haben die kleine, aber feine Gruppe der anderen. Mengenmäßig ungefähr können wir sich vorstellen, dass wir, wenn man die Gesamtmenge der Hauttumoren ansieht, etwa bei 15% Melanome hat, dann ein gutes Viertel Plattenepithelkarzinome der Haut, die überwiegende, also an die zwei Drittel, es hängt ein bisschen davon ab, welche Statistik man bemüht, sind Basalzellkarzinome, früher Basaliome, aber der Unterschied ist sozusagen, oder die Änderung in der Wortgebung ist durchaus sinnvoll. Und in die Gruppe der anderen fallen Tumoren wie die kutanen Lymphome, das Merkel-Zell-Karzinom, vaskuläre Tumoren, Angiosarkome, und über das sozusagen die farblich ausgewiesenen werde ich Ihnen heute etwas erzählen. Fangen wir natürlich mit dem sozusagen bekanntesten und zu den bösartigsten Hauttumoren gehörenden Tumor an, dem Melanom. Sie sehen hier auf der Seite im Wesentlichen die zwei Publikationsmedien, in denen sehr viele der Neuigkeiten, das Melanom betreffend, publiziert wurde. Das eine ist sozusagen wirklich die Presse, vor allem voran die New York Times und das New England Journal of Medicine. Wenn Sie in der Literatur suchen in den letzten Jahren, findet sich also eine gerade noch überschaubare Menge an Publikationen im New England Journal, die mit neuen Melanomtherapien sich auseinandersetzt. Und ich habe mir gedacht, wir werden das sozusagen diese neuen Punkte, die teilweise nicht nur die Therapie betreffen, sondern auch ganz grundlegend andere Dinge in Klassifikation und Diagnostik anhand eines konkreten Beispiels durchgehen. Patientin, 52 Jahre, kommt mit einer Pigmentläsion am linken Oberschenkel, sonst keine weiteren Vorerkrankungen. Diese Pigmentläsion besteht seit längerem, hat sich aber in der letzten Zeit, wobei diese letzte Zeit jetzt nicht ein wirklich klar definierbarer Zeitraum ist, doch verändert. Hier sehen Sie das Ganze noch ein wenig näher, und ganz klar ist, das Erste, was Sie tun, wenn Sie so eine pigmentierte Läsion haben, es läuft sozusagen so ein kleines Programm im Kopf ab, wo Sie versuchen, diese Läsion in irgendeiner Form zu kategorisieren oder zu klassifizieren. Da brauchen Sie noch gar nicht irgendwelche apparativen Hilfsmittel wie Auflichtmikroskopie, sondern Sie halten sich einfach an die seit vielen Jahrzehnten bewährten ABCDE-Regeln. Das heißt, Sie schauen, wie symmetrisch ist diese Läsion. Gibt es also hier einen Achsenunterschied? Wie ist die Begrenzung? Haben Sie eine scharf umschriebene Begrenzung? Haben Sie eine Begrenzung, wo die Läsion in die Umgebung verdämmert oder ausfließt? Wie ist die Verfärbung oder wie ist die Farbgebung? Haben Sie eine homogene Farbgebung? Haben Sie mehrere unterschiedliche Farben? Ist die Farbverteilung erkennbar regelmäßig oder nicht? Wie ist der Durchmesser? Hier gibt es eine Daumenregel, dass man sagt, oder der Professor Wolf vor vielen Jahren hat gesagt, alles, was sozusagen die Größe einer Bleistiftspitze hat, also 5 mm, kann nichts Böses sein. Jede Regel hat ihre Ausnahmen, aber generell können Sie ungefähr sagen, dass eine Läsion ab einer Größe von an die einen Zentimeter eigentlich zwei Differentialdiagnosen haben kann. Es ist entweder ein kongenitaler Nevus, der also seit langem besteht, oder es ist ein Melanom. Also der Durchmesser ist hier entscheidend, und es geht auch um die Erhabenheit. Ist das eine Läsion, die insgesamt im Niveau liegt? Ist das eine Läsion, die insgesamt erhaben ist? Oder gibt es eben Dinge in der Mitte, und Sie erinnern sich an die Läsion, relativ viele dieser Kriterien würden uns doch eindeutig in die Richtung Melanom bewegen. Was machen Sie dann, wenn Sie sozusagen so etwas klinisch sehen? Nach wie vor die dringende Empfehlung, diese Läsion gehört in Gänze entfernt. Wenn ich Sie sich vorstellen, das ist eine Läsion, die teilweise einen erhabenen Anteil hat. Natürlich kann es sein, dass in diesem erhabenen Teil mehr Informationen liegt, aber das ist nicht zwingenderweise notwendig. Es gibt gerade in auch länger Zeit bestehenden Läsionen Regressionszonen, sogar Vernarbungszonen, und Sie haben dann, wenn Sie eine Biopsie machen oder einen kleinen Stanzzylinder nur herausnehmen, also einen Ausschnitt aus der Läsion, haben wirklich manchmal eine eingeschränkte oder nicht suffiziente Beurteilung. Also die ganze Läsion im besten Fall an die Pathologie schicken. Und wenn wir sozusagen dann die histologische Diagnose des Melanoms stellen, sind ganz wesentliche Dinge, die wir auch wissen wollen von dem Befund, weil die Diagnose Melanom allein genügt nicht. Was ist das Wesentlichste, was Sie wissen wollen? Sie wollen die Eindringtiefe wissen. Und zwar die Eindringtiefe in Millimeter. Sie erinnern sich, es gibt diese zwei Dinge, Breslov und Clark. Also Clark sind diese anatomischen Ebenen und die Eindringtiefe in Millimeter nach Breslov. Historisch ganz interessant, diese beiden Klassifikationen sind relativ zeitgleich 1970, 1971 entstanden, und nicht immer ist sozusagen die Idee oder die sehr vernünftige Idee dahinter dann die gewinnt. Der Herr Clark, ein amerikanischer Dermatologe, hat sich hier die Anatomie der Haut angesehen und gemeint, dass natürlich gerade im Hinblick auf die Progression und die Prognose es einen Unterschied machen muss, in welcher anatomischen Ebene hier die Tumorzellen eines Melanoms zu finden sind. Und der Herr Breslov, ein deutscher Chirurg, hat das sehr einfach sich gedacht, wir messen das. Und in dem Fall gewinnt das. Also es ist sozusagen die Eindringtiefe nach Breslov in Millimetern ist der singuläre, wesentlichste prognostische Faktor. Die Clark-Levels haben historische Bedeutung und keine wesentliche prognostischen Wert. Was auch wichtig ist, wir wollen wissen, und auch das ist nur möglich, wenn man den gesamten Tumor versichert, gibt es irgendwo Zonen, wo die Oberfläche ulzeriert ist, und bei dünneren Melanomen auch die mitotische Aktivität. Also hier zurückgehend, klinisch handelt es sich um ein Melanom, das ist extidiert worden. Wir haben eine Breslovdicke von 3,4 mm, entsprechend einem Clark-Level von 4 mit Ulzeration. Das heißt, der pathologische Befund kam zurück mit Tumorstadium T3b. Und der Wuchsform oder der Charakterisierung, dass es sich hier um ein superficiell spreitendes Melanom handelt. Was sagt uns jetzt T3b? Das ist eine Beschreibung des Tumorstadiums, gültig nach der derzeit gültigen Klassifikation oder nach dem gültigen Staging-System 2009. Der American Joint Committee of Cancer. Man kann den Primärtumor in 4 Tumorstadien einteilen, T1 bis T4. Wie Sie sehen, das Wesentliche hier ist die Korrelation mit der Dicke des Tumors, also die T1-Melanome unter 1 mm und so weiter. Es gibt allerdings in jeder dieser Gruppe Subunterscheidungen, je nachdem, ob bestimmte andere Eigenschaften auch vorhanden sind. Und hier sind im Wesentlichen bei den dünnen Melanomen die Information der mitotischen Aktivität und vor allem die Ulzeration, und bei den T2 bis T4 Melanomen die Ulzeration. Die mitotische Aktivität wird dann bei den dickeren Melanomen unbedeutend. Was mache ich prinzipiell lokal als Maßnahme mit so einer Diagnose? Der Tumor wird nach wie vor nachexzidiert. Es gibt allerdings, und auch das unterliegt wirklich einer stetigen Entwicklung, wenn man sich überlegt, wie vor 20 Jahren, mit welcher Breite Melanome noch nachexzidiert wurden. Die derzeit gängige Empfehlung der deutschen und auch europäischen Gesellschaften ist, dass man ein In-situ-Melanom, also ohne Durchbruch in die Dermis, mit einem halben Zentimeter Sicherheitsabstand exzidiert. Melanome bis unter 2 mm Dicke, nur mit einem Zentimeter Sicherheitsabstand. Das hat sich geändert, weil bis jetzt waren sozusagen Melanome ab einem Zentimeter eine Millimeter Dicke auch mit 2 cm und erst ab 2 mm Dicke mit 2 cm Sicherheitsabstand. Als zusätzliche Maßnahme automatisch mit der Diagnose eines Melanoms über 1 mm Eindringtiefe ist die Empfehlung einer Sentinel-Knoten-Biopsie. Sie wissen, es ist nach wie vor so, dass wir die Zahl oder die Inzidenzen der Melanomerkrankungen steigen. Wenn Sie sich das also bis 2004 über 20 Jahre ansehen, haben Sie hier eine nahezu Verdoppelung der Erkrankungsinzidenzen. Gleichzeitig hat sich aber die Mortalität nicht verändert. Warum ist das so? Es gibt hier also zwei oder eine. Die wesentliche Erklärung ist natürlich, dass durch die dramatisch verbesserte Aufklärung und Information es zu einem massiv gesteigerten Bewusstsein hier gekommen ist. Das heißt, auch Screenings werden regelmäßiger durchgeführt, die Patienten sind einfach bewusster, es werden mehr, und das ist die zweite Erklärung, es werden auch mehr Läsionen exzidiert und das ergibt sozusagen auch die dramatische Steigerung. Sie werden gleich einen weiteren Beweis dafür auch sehen. Warum sich dann der Mortalität nichts geändert hat, heißt, dass wir wahrscheinlich relativ viele frühere Melanome haben, die an sich eine gute Prognose haben. Allerdings hat sich auch die Mortalität insgesamt nicht verbessert. Ja, aber hier nur auch der Beweis, wenn Sie sich anschauen, welche Melanome zum Zeitpunkt der Diagnose bestehen, haben Sie also über 80% der Melanome in einem lokalen Stadium, also Stadium 1 bis 2, das sind also lediglich primäre Melanome unterschiedlicher Dicke. Etwa 10% sind lokoregionale Tumorstadien, das ist also mit schon Befall der Lymphknoten, und in 3% haben wir ein schon fernmetastasiertes Tumorstadium beim Zeitpunkt der Diagnose. Hier sehen Sie dieses Stadiumsystem, darauf bin ich schon eingegangen. Es geht dann hier auch um die Klassifikation natürlich der Lymphknoten, je nachdem von N1 bis N3, auch N1 wird und N2 werden mittlerweile subklassifiziert, je nachdem, ob ich in einem Sentinel-Knoten zum Beispiel nur eine Mikrometastase habe oder einen Sentinel-Knoten, der zwar eine Makrometastase aufweist, aber in weiterem dann bei der durchgeführten elektiven Lymphknotendissektion keine Metastasen mehr auftreten. Und das Ganze kann man dann sozusagen über dieses TNM-System in das klinische Stadium zusammenbauen. Das ist im Wesentlichen das Relevante auch für die Therapieentscheidungen, wo Sie also von Stadium 0, das ist das In-Situ-Melanom, bis zum Stadium 3 die einzelnen Möglichkeiten zusammen kombinieren müssen. Wichtig sind natürlich diese Stadien hier für die Prognose im Hinblick auf weiteres Überleben. Es hat sich auch mit der neuen Klassifikation gezeigt, dass eben diese Subunterteilungen, je nachdem, dass man sozusagen die Lymphknotenbeteiligung zum Beispiel weiter stratifiziert, hier sehr wohl auch Einzug findet in die Statistik des Gesamtüberlebens. Aber nur sozusagen, um das Prinzip einmal zu sehen, wenn Sie sich das hier ansehen, also Tumorstadium 1a, klinisches Stadium 1a, also das ist ein dünner Primärtumor, hat nach wie vor ein exzellentes Überleben. Wenn wir sozusagen uns hier weiter zum Stadium 3 bewegen, ist also das Überleben schon deutlich schlechter bis sehr schlecht. Gut, was gibt es sozusagen hier noch Neues? Dass man das Melanom, je nachdem wie es auf der Haut wächst, einfach morphologisch unterscheiden kann, das weiß man seit vielen Jahrzehnten. Also wir haben diese 5 klassischen Subtypen, das häufigste, das superficiell spreitende Melanom, das noduläre, das wirklich rasch wächst innerhalb von Wochen bis Monaten, das akral-lentiginöse Melanom, das Lentigo-Maligna-Melanom als Melanom der chronisch sonnengeschädigten Haut und die Schleimhautmelanome. Was man auch sozusagen lang immer schon gewusst hat, lang aber auch nicht wirklich beweisen konnte, ist, dass man das Melanom, wie viele andere Tumoren, in Zusammenhang natürlich mit genetischen Veränderungen gebracht hat. Die erste Beobachtung, was das betroffen hat, war die Beschreibung sogenannter Melanomfamilien, wo man also einfach festgestellt hat, dass hier sehr wohl also ein genetischer Faktor eine Rolle spielen muss. Das ist auch identifiziert worden. Allerdings wissen wir ja heute, dass diese Melanomfamilien ein sehr kleiner Teil der Melanombetroffenen sind. Also der überwiegende Teil der Melanompatienten sind natürlich auch spontane Melanome, die sporadische Mutationen aufweisen. Also nämlich sogenannte somatische Mutationen im Unterschied zu den Keimbahnmutationen, die man in den Familien mit familiären Melanomen findet. Was interessant ist, darauf gehe ich später nochmal kurz ein, dass sich im Prinzip der Großteil der Mutationen, und zwar sowohl die Keimbahnmutationen als auch die sporadischen Mutationen, die man im Melanom finden kann, in einem bestimmten Bereich finden, der relativ eng mit sie oder in sich zusammenhängt. Es sind nämlich bestimmte Signal, Wege, die zum verstärkten Wachstum führen. Und viele Mutationen sind genau in diesen Signalwegen hier lokalisiert. Vor allem nämlich dieser mitogen aktivierte Proteinkinaseweg und der Phosphatidylinositol-3-Kinase-Signalweg. Also die Identifizierung dieser Melanomfamilien hat sowohl diagnostisch als therapeutisch nichts Wesentliches gebracht. Das hat sich, oder man dachte zumindest am Anfang, hat sich diagnostisch dann geändert, wie man Anfang des, in 2002, eine bestimmte Mutation in Melanomen identifizieren konnte, und zwar in dem BRAF-Gen. Und zwar, das noch dazu Interessante war, dass es sich um eine Punktmutation gehandelt hat. Und zwar genau an einer Position, wo ein Austausch einer Purinbase dazu geführt hat, dass sich also auch das Protein daran ändert. Und man hat also dann an mehrere Gewebe untersucht und gefunden, dass also sowohl in Melanomkulturen als auch in primären Melanomen diese Mutation sehr häufig zu finden ist. Die erste Idee, die man dazu hatte, ist natürlich, jetzt ist es möglich, dass ich das Melanom auch allein durch diese Mutation identifizieren kann. Dies hat sich relativ rasch, nämlich innerhalb weniger Monate, zerschlagen, da die nächsten Studien gezeigt haben, dass diese BRAF-Mutation nicht nur in Melanomen vorkommt, sondern auch in anderen melanozytären Läsionen, auch in gutartigen Muttermalen. Aber, also sozusagen die BRAF-Mutation hilft uns nach wie vor nichts für die Diagnostik. Zeitgleich jedoch war das erste Mal eine Möglichkeit, dass man hier eine mutierte Zielstruktur gefunden hat oder ausmachen konnte, und dieses mutierte BRAF-Gen führt dazu, dass das daraus entstehende Protein einfach zehnfach aktiver ist und damit die Zellproliferation antreibt. Und damit war aber eine Zielstruktur gefunden, und man hat begonnen, Therapeutika zu entwickeln, die dieses mutierte BRAF blockieren können. Ja. Interessant auch, und das wissen Sie, dass diese BRAF-Mutation nicht nur in Melanomen vorkommt, sondern auch in anderen Malignomen, vor allem im Schilddrüsenkarzinom. Da ist es relativ häufig, und in weniger Prozentsatz auch in kolorektalen Karzinomen. Und es ist seit kurzem ein entsprechendes Therapeutikum auf dem Markt, das in der Lage ist, dieses mutierte BRAF zu hemmen, Vemurafenib. Wie man sieht, das ist sozusagen eine der Zulassungsstudien, das ist die PRIM-3-Studie, sieht man, dass sie eine sehr hohe Ansprechrate haben mit diesem Medikament, und sie sehen auch, dass wirklich ein rasantes Therapieansprechen erfolgt. Also ein Patient, der also hier kutane Melanom-Metastasen im Bereich seiner Narbe hat, bereits nach 7 Tagen sehen sie also hier einen dramatischen Effekt, und nach 30 Tagen ist es sozusagen lokal wie weggeschmolzen. Ein großes Problem gibt es, dass diese Therapie ist nicht in der Lage, die Patienten hier dauerhaft unter Kontrolle zu halten. Es ist der generelle Fall, dass wir innerhalb von 6 bis 8 Monaten etwa eine Resistenzentwicklung hier beobachten. Bei dieser reinen Hemmung mittels Vemurafenib und Hemmung dieses mutierten BRAF-Gens. Gehen wir zurück zu unserer Patientin. Also wir haben mittlerweile die Diagnose gestellt, es handelt sich um ein Melanom mit Ulzeration, Tumorstadium T3b. Was ist dann weiter geschehen? Die Patientin ist nachextidiert worden, es ist der Sentinel-Knoten, so wie empfohlen, operiert worden. Es gab hier eine Mikrometastase in dem Sentinel-Knoten. Es erfolgte dann die elektive Lymphknotendissektion mit positiven Lymphknoten, somit war das klinische Stadium 3b. Es erfolgte eine Therapie mit Hochdosis Interferon, das ist die sozusagen einzige Therapie, die man hier adjuvant geben kann in diesem Tumorstadium. Allerdings 7 Monate später kam es neuerlich zum Auftreten von Lymphknotenmetastasen. Dann begann man mit sozusagen der standardmäßigen, und das ist sozusagen etwas, was sich über die letzten Jahrzehnte nicht geändert hatte bis vor kurzem, Chemotherapie mittels Dacarbazin. Aber unter Dacarbazin kam es weiter zu einer Progression und sozusagen bis zu einem Zeitpunkt, wo dann die Patientin noch eine Abduzenzparese berichtet hat. Vemurafenib war nicht eine therapeutische Option, denn es ist dann natürlich eine Mutationsanalyse des Tumors durchgeführt worden, der war aber BRAF-negativ, also der hatte nicht BRAF-negativ, aber BRAF-Wildtyp. Also er hat diese Mutation, die notwendig ist für diese Therapie nicht aufgewiesen. Es gibt aber, und das war relativ zeitgleich zur Zulassung von Vemurafenib, ein weiteres Medikament, das hier sozusagen die Therapie des Melanoms nachhaltig verändern wird, das ist Ipilimumab. Auch das 2010 im New England Journal publiziert. Und das ist ein Medikament, das sozusagen nicht primär hier abhängig ist vom Mutationsstatus, weil es sich hier um einen immunologischen Prozess handelt. Es geht hier um die Blockierung von CTLA-4. CTLA-4 ist ein Korrezeptor für die T-Zellaktivierung. Und CTLA-4 blockiert die Co-Stimulation und damit die T-Zellaktivierung. Und wir brauchen aber die T-Zellaktivierung für bestimmte T-Zellen, um also hier auch eine zytotoxische und eine Immunantwort in Gang setzen zu können. Und dieses Ipilimumab blockiert mehr CTLA-4 und setzt damit die T-Zellaktivierung in Gang. Hier sehen Sie, wie das aussieht. Das ist das ist die Patientin. Man sieht am Ausgangs-PET-CT eine große Signalspeichernde, also 18-FTG speichernde Raumforderung im CT, und nach 12 Wochen sehen Sie, dass sich diese Raumforderung deutlich verkleinert hat, nicht vollkommen zurückgebildet. Es gibt das Gleiche auch im Bereich des Thorax. Die Patientin zum Therapiezeitpunkt mit einem massiven Pleuraerguss, multiplen pulmonalen Rundherden. Hier sehen Sie das signalanspeichernde Areal. Und nach 12 Wochen hat sich der Erguss völlig zurückgebildet. Diese Metastase ist hier. Interessanterweise speichert die jetzt im PET nicht mehr. Aber Sie sehen, es ist aber teilweise auch hier zum Neuauftreten von anderen Rundherden gekommen, also ein partieller Response. Das ist übrigens ein Dank an den Dr. Kollegen Hamankaya, der mir diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. Das ist noch einmal nur um zu erinnern, dass diese aktivierten onkogenen Signalwege alle eigentlich in der gleichen Ecke spielen, von C-Kit-Mutationen über Mutationen dann eben in den BRAF, in den RAF-Genen und auch sozusagen die erblichen Melanome. Und mittlerweile ist es in den letzten Jahren, und das ist auch bei uns an der Klinik möglich, relativ viele Studienoptionen zu generieren, um hier möglichst viele der Patienten in unterschiedlichen Tumorstadien auch in Studien einschließen zu können und hier auch individualisiert die therapeutische Situation zu verbessern. Also hier das erste Mal wirklich ein Schritt in die personalisierte Medizin, denn die Entscheidung, ob der Patient jetzt Vemurafenib bekommt oder nicht, eben abhängig vom Mutationsstatus. Gut, Merkel-Zell-Karzinom, ein zweiter hochmaligner Tumor, von der Letalität nur mit dem Melanom im Prinzip vergleichbar. Insgesamt ist der Tumor allerdings doch noch derzeit zumindest seltener als das Melanom. Eine Entität, die wir noch gar nicht so lange kennen, erst seit 1972 erst beschrieben. Merkel-Zellen, die Mechanorezeptoren in der Haut sind hier die Quelle dieses Tumors, betrifft meistens ältere Patienten, also Durchschnittsalter sind 70 Jahre und bei Immunsupprimierten entsprechend früheres Auftreten. Die Inzidenz steigt, und zwar um 8% jährlich, aber trotzdem bewegen wir uns derzeit bei ungefähr 1500 Neuerkrankungen im Jahr 2007, aber die Inzidenz wird weiter steigen derzeit. Ist meistens ein knotiger Tumor, Sie sehen das hier, der sich an jeder Stelle des Körpers finden kann und besteht, wenn man ihn herausschneidet, aus sehr dichten, soliden Tumorzellaggregaten. Wesentliches diagnostisches Kriterium ist also neben der Morphologie, aber morphologisch kann dieser Tumor sehr wohl auch ein Karzinom oder ein Lymphom sein, ist Positivität für Zytokeratin 20. Und wichtig zu wissen, auch für die Therapie nachher, ist, dass dieser Tumor eben in die Gruppe der neuroendokrinen Karzinome gehört. Bleiben wir ganz kurz bei den Viren. Auch im Fall des Merkel-Zell-Karzinoms ist ein Virus vor kurzem identifiziert worden, das in 80% der Merkel-Zell-Karzinome nachgewiesen werden kann und aus diesem Grund sogar den Namen trägt, also Merkel-Zell-Polyoma-Virus. Derzeit weiß man noch nicht genau, wie weit man also hier die Infektion mit diesem Virus einordnen kann oder funktionell zuordnen kann, also was dieses Virus jetzt wirklich dann für das Merkel-Zell-Karzinom verantwortet. Aber es gibt hier sozusagen einen versuchten Erklärungsversuch, dass eben hier diese Infektion mit diesem Polyomavirus dann zu einer Veränderung der Merkelzellen führt und dann dieses Karzinom initiiert. Ganz wesentlich ist, dass wir mit der neuen TNM-Klassifikation in der 7. Auflage zum ersten Mal auch das Merkelzellkarzinom als eigene Entität und eigene, somit mit einer eigenen Klassifikation führen können. Es gibt natürlich auch diese entsprechenden TNM-Tumorstadien. Man muss sagen, es war davor eine relativ verwirrende Klassifikation. Es hat nahezu jedes Zentrum seine eigene Privatklassifikation gehabt. Und wie bei jeder anderen Tumorentität ist hier natürlich entscheidend, dass alle eine gemeinsame Sprache sprechen, sonst sind auch keine Studien durchführbar. Es gibt also hier auch die klinischen Stadien, in dem Fall von 0 bis 4. Dünne Merkelzellkarzinome, in dem Fall sprechen wir von der Dicke unter einem Zentimeter. Auch hier ist noch viel weniger bekannt als beim Melanom, weil wir da relativ am Anfang sind. Die Frage ist, die erste, es ist ein solider Tumor, brauchen wir hier Sentinelknotenbiopsie, ja oder nein? Was ist das therapeutische Vorgehen? Reicht das, wenn wir diesen Tumor nur herausschneiden oder kann man hier adjuvant etwas tun? Wichtig ist, dass Studien zeigen, dass die primäre Exzision einem kombinierten therapeutischen Vorgehen von Chirurgie und adjuvanter Bestrahlung unterlegen ist. Das heißt, standardmäßig werden die Patienten und Patientinnen primär exzidiert und dann nachbestrahlt, sowohl im Tumorbett und auch in der Lymphknotenabflussregion, denn auch die Frage der Sentinel-Biopsie bei Merkelzellkarzinomen, hier gibt es mittlerweile Daten, ist so, dass ursprünglich die Empfehlung ganz klar war, bei einem Tumor, der dicker ist als 2 cm, es war die Unklarheit, wie ist das unter 2 cm, aber es gibt hier eindeutig Daten, dass bei Patienten selbst mit dünnen Merkelzellkarzinomen es bereits Mikrometastasen ergeben kann und deswegen ist hier auch die klare Empfehlung, auch bei dünnen Merkelzellkarzinomen prinzipiell hier eine Sentinelknotenbiopsie durchzuführen. Ja. Was ist das therapeutische Vorgehen im Stadium 1? Wie gesagt, die weite Exzision hier wirklich noch bis 3 cm Sicherheitsabstand. Also wahrscheinlich korreliert hier nach wie vor der Sicherheitsabstand ein bisschen mit der Datenlage. Je bessere Daten, umso besser kann man auch im Sicherheitsabstand umgehen. Die adjuvante Radiotherapie und die Lymphknotenbiopsie habe ich erwähnt. Das Stadium 2 wird gleich eine elektive Lymphknotendissektion empfohlen und die adjuvante Radiotherapie. Und im Stadium 3 haben wir Radiotherapie und Chemotherapie, wobei man sagen muss, dass wir derzeit eine Gruppe an Chemotherapeutikern oder Standardchemotherapeutikern zur Verfügung haben, wie Cyclophosphamid, Vincristine, Etoposid, die alle eine nur sehr kurzfristige palliative Entlastung der Patienten bieten. Und hier sozusagen prognostisch, Sie sehen also bei einem Stadium 1a, wenn das ein sozusagen wirklich sehr dünner Tumor ist, der sozusagen sonst keine Beteiligung hat, haben wir eine zumindest 80%ige Überlebenswahrscheinlichkeit. Im Stadium 3 und 4 sind wir bereits unter 50% oder teilweise weit unter 50%. Was gibt es diagnostisch neu fürs Merkelzellkarzinom? Wichtig ist auch hier das PET-CT. Es ist nur so, dass man beim Merkelzellkarzinom, weil es eben ein neuroendokriner Tumor ist, also auch Hormone produziert, so dass man mit dem 18-FTG-PET nicht optimal die Diagnostik macht. Es gibt das sogenannte DOTA-DOC, 68-Gallium-PET, das sozusagen eben hormonsensitive neuroendokrine Tumoren besser detektiert. Und das ist eigentlich die standarddiagnostische Maßnahme für die Staging-Untersuchungen. Das haben wir bereits gesagt. Und wie gesagt, therapeutisch, ich habe Ihnen nur ein Medikament mitgebracht, das sozusagen auch jetzt zu beginnenden Studien eingesetzt wird. Es gibt nämlich derzeit außer den schon erwähnten Standardchemotherapien lediglich Studienmedikamente, die erst begonnen werden, weil eben auch die Fallzahlen teilweise klein sind in bestimmten Zentren. Hier ein Beispiel, eine Patientin mit einem ganz einem anderen Problem. Der Patientin hat eine Hypophysenüberfunktion und daraus resultierend einen Morbus Cushing. Und es gibt eine Orphan Drug, die mittlerweile zugelassen ist zur Therapie, zur nichtchirurgischen Therapie des Morbus Cushing. Das ist Basireotide. Von der Wirkfähigkeit ein Somatostatin-Rezeptor-Analogon. Und gerade für neuroendokrine Tumoren ist das durchaus eine mögliche Therapieoption. Und es gibt jetzt Studien, die zum Beispiel Pasireotide in neuroendokrinen Karzinomen, auch hier das Merkel-Zell-Karzinom, untersuchen. Gut, und als Letzte, und das sind aber nicht mehr jetzt sehr viele, möchte ich ganz kurz Ihnen was noch über den weißen Hautkrebs erzählen. Weißer Hautkrebs, Nicht-Melanom-Hautkrebs, also im Wesentlichen Plattenepithelkarzinom und aktinische Keratosen und Basalzellkarzinome. Das Prinzip der Feldkanzerisierung, das ist ein meiner Meinung nach wichtiger Begriff, den man sich nämlich auch, wenn man mit den Patienten hier zu tun hat, immer in Erinnerung rufen muss. Wir behandeln ja hier nicht Einzelläsionen, nicht eine aktinische Keratose oder vielleicht einmal zwei oder drei, sondern man muss sich einfach immer daran erinnern, dass hier natürlich ein gesamtes Areal geschädigt ist, in dem Fall wahrscheinlich durch das UV-Licht. Und dass Behandlung Einzelläsionen durchaus sozusagen dann frustrierend sein kann, wenn halt die eine Läsion behandelt wird und auf einer anderen Stelle eine wieder kommt. Vor allem dann, wenn man diese Patienten, weil es nicht anders geht, chirurgisch behandeln muss. Dann hat man sozusagen hier eine Salamitaktik, die für den Patienten sehr belastend ist. Und man weiß eben, dass sozusagen durch diese Arealschädigung, Feldschädigung, man natürlich hier sozusagen immer nur punktuell tätig ist und nie das ganze Areal in seiner Gesamtheit behandeln kann. Das heißt, Ziel ist es hier natürlich eine Lokaltherapie zu verwenden, die mir das ganze Areal behandeln kann. Wichtig ist auch, dass man diese Vorstufen, und es gab da lange Unsicherheit, sehr wohl mittlerweile als intraepitheliale Neoplasien anerkennt. Sowohl die aktinischen Keratosen als den Morbus Bowen, haben wir schon gehört. Es gibt zu den aktinischen Keratosen immer noch, wenn man sich auch alte Lehrbücher ansieht, das sind so teilweise fakultative Präkanzerosen oder nicht einmal. Also ich glaube, es ist vernünftig, hier wirklich von den intraepithelialen Neoplasien auszugehen. Im Wesentlichen die aktinischen Keratosen an den vor allem dauerhaft sonnenexponierten Stellen rau gerötet. Sie wissen das, unter Morbus Bowen deutlich öfter auch HPV induziert, auch klinisch von einer anderen Erscheinung. Und die gehören natürlich behandelt, diese intraepithelialen Neoplasien. Und eine der neuen Therapieoptionen ist eine eigene Substanzklasse sogar, das sind die sogenannten Immunantwort-Modifier und das Imiquimod ist der einzige Vertreter. Und das Imiquimod aktiviert hier sowohl die erworbene als auch die angeborene Immunität und induziert hier eine Abstoßungsreaktion. Das ist das Wirkprinzip, ist ein Nukleosid-Analog. Und wird eben zur Therapie von Kondylomata acuminata, auch kleinen Basalzellkarzinomen und den aktinischen Keratosen vor allem im Gesichts- und Halsbereich verwendet. Nachdem das eine Abstoßungsreaktion ist, gibt es natürlich hier auch Off-Label-Use, der auch bei anderen Tumorentitäten funktioniert. Das zeige ich Ihnen, aber ich habe es natürlich nicht erwähnt. Aber hier sozusagen ein Morbus Bowen, da ist es durchaus auch gut vertretbar, aber auch zum Beispiel wie auf dem anderen Bild, wo Sie sehen, eine Lentigo maligna, die im Prinzip die gesamte Wange bei einer sehr alten Patientin betrifft und wo man sich also einfach vor die Wahl gestellt sieht, ob man jetzt sozusagen hier einen großen, zerstörenden chirurgischen Eingriff durchführt oder eben versucht, wenn man auch sozusagen die diagnostisch sich sicher ist, dass man hier nicht ein invasives Melanom hat, das würde das natürlich ändern, und hier diesen großen Eingriff einfach verhindert. Aufpassen, es ist sozusagen nicht alles, was einfach Salben schmieren ist, hat keine Nebenwirkungen, nachdem es sich hier um eine Abstoßungsreaktion handelt, will ich ja natürlich auch eine Hautreaktion haben und diese Hautreaktionen können bei Patienten durchaus relativ ausgeprägt auftreten. Das heißt, die Patienten können nicht einfach mit der Salbe dann nach Haus gehen, sondern die muss man auch entsprechend beobachten. Das invasive Plattenepithelkarzinom, da zähle ich gar nicht viel dazu. Ich zeige Ihnen nur sozusagen die Bilder, die Sie alle kennen. Wichtig hier vielleicht nur ist, dass man auch hier mittlerweile beginnen muss, daran zu denken, dass dickere Plattenepithelkarzinome der Haut sehr wohl metastasieren können, sehr wohl sterben auch Patienten daran. Also die gehören natürlich behandelt. Immunsupprimierte Patienten sind hier ganz besonders gefährdet. Und das früher Basaliom, jetzt Basalzellkarzinom in seinen sehr verschiedenen Ausprägungen, das sehr wohl mit Ausnahme des sogenannten Rumpfhautbasaliums, das Sie vor allem am Rücken finden und das wirklich sozusagen, wenn überhaupt, sehr langsam nur in die Tiefe schreitet. Aber die anderen Ausprägungsformen des Basalzellkarzinoms können potenziell schon wirklich auch gefährlich sein. Und hier eine ganz schöne Zusammenfassung. Es ist, wir wissen, die Basalzellkarzinome sind die häufigsten Hauttumoren und letztendlich auch die häufigsten malignen Tumoren des Menschen. Man kann schätzen, dass wir ungefähr 10 Millionen Patienten weltweit haben. Und hauptsächlich ist es das UV-Licht, das uns das hier macht. Und es haben 99% oder 99,5% oder 99,8% der Patienten werden problemlos mit einer Exzision, einer kleinen, therapiert. Problem ist, dass es sehr wohl eine kleine Gruppe gibt, die hier überbleibt und die sozusagen von der reinen Operation nicht profitiert, weil zum Beispiel zu spät die Behandlung überhaupt angedacht wurde. Und das sind die Patienten mit dem sogenannten fortgeschrittenen Basalzellkarzinom. Man kann hier im Wesentlichen zwei unterscheiden. Das eine sind die lokal fortgeschrittenen und das andere sind wirklich die Patienten, die Metastasen haben. Also das ist nicht eine ganz gleiche Verteilung, denn die lokal fortgeschrittenen Patienten oder Patienten mit lokal fortgeschrittenen in der Gruppe sind definitiv die größere Gruppe als die mit Metastasen. Und da gibt es auch sozusagen eine neue Therapieoption. Nicht umsonst schaut uns der kleine Igel hier zu, denn es geht hier um den sogenannten auf Deutsch Igel-Signalweg. Das ist ein Signalweg, der sozusagen von der Fruchtfliege bis zum Menschen in der Embryonalentwicklung eine große Rolle spielt. Allerdings weiß man, dass es Tumorentitäten gibt und da gehört vor allem das Basalzellkarzinom dazu, wo es hier zu einer Mutation oder einer Veränderung in diesem Signalweg kommt. Und es kommt hier zu einer gesteigerten Aktivierung und es gibt seit heuer zugelassen ein Präparat, das diesen Signalweg hemmt. Ja? Das ist Vismodegib und das ist zugelassen für die Behandlung des fortgeschrittenen Basalzellkarzinoms. Hier ein Patient, der bei uns an der Klinik behandelt wird. Das ist sozusagen ein Riesentumor, der sozusagen therapeutisch sehr schwer angehbar ist. Noch dazu hat der Patient einen zweiten Tumor ähnlicher Größe am Rücken. Und Sie sehen, dass hier also mit Gabe dieses oral einzunehmenden Präparates der Tumor zuwächst. Ja, damit möchte ich ganz kurz zusammenfassen, was das Melanom betrifft. Die Eindringtiefe ist der wichtigste prognostische Faktor nach wie vor. Mutationsanalysen, genetische Charakterisierung sind ein Schritt zur personalisierten Therapie und wir haben zum ersten Mal wirksame Medikamente, die sehr wohl eine Verlängerung auch der Lebenszeit bedingen. Beim Merkel-Zell-Karzinom, auch das ist ein hochmaligner Tumor, der entsprechend in spezialisierte Hände gehört. Man kann es seit kurzem TNM klassifizieren. Es gibt ein Virus, das hier in Zusammenhang gebracht wird und es gibt Therapiestudien. Beim Plattenepithelkarzinom vielleicht die Präkursorlusionen wirklich aktinische Keratosen sind, intraepitheliale Neoplasien, also wir müssen uns darum kümmern und wir haben neue Substanzklassen, eine davon habe ich Ihnen hier näher gebracht und der Begriff des fortgeschrittenen Basalzellkarzinoms mit entsprechenden Therapiemöglichkeiten. Und damit bedanke ich mich einmal und freue mich über Fragen.